wunderschönen guten Morgen. Hallo ihr Lieben. Ich habe heute das Privileg, als Praktikant quasi hier meine erste Botschaft zu halten, meine erste Predigt. Und ich muss zugeben, ich hatte im Vorfeld, als es darum ging, Osterpredigt, habe ich gedacht, okay, cool, machen wir eine klassische Osterpredigt. Einzug nach Jerusalem, klassische Kontext-Bibeltextauslegung. Und während ich so diesen Text gelesen habe, hatte ich irgendwie immer mehr das Gefühl, nee, da ist noch mehr. Und da möchte ich euch gerne mal mit hineinnehmen. Ja, Jesus, Gott hält seine Versprechen. Und ich fand das gerade so faszinierend, auch während des Lobpreises, während des Worships, wo wir wirklich in Einheit Gott groß gemacht haben und uns darauf gestellt haben, was seine Wesenszüge sind, wie groß und herrlich er ist und dass er den Feind besiegt hat. Und wir hören das aktuell in so vielen Botschaften, so vielen Nachrichten, wenn wir durch die Medien gehen, wie schlecht alles ist. Und für mich persönlich so einen Vergleich gezogen, dass ich zum einen die Nachrichten im Fernsehen mir angeschaut habe, und da kann man ja schon wirklich sehr deprimierend werden. Auf der anderen Seite wiederum auf Instagram und Facebook und Co. verschiedensten Gemeinden gefolge. Ich weiß nicht, ob ihr das auch tut, ob ihr da entsprechende Kanäle habt, aber da wiederum tatsächlich sehr viel Mut ausgestrahlt worden ist und sagen, hey, es steht in Gottes Wort geschrieben, der Feind ist besiegt. Wir können auf Schlangen treten, weil Jesus am Kreuz für uns den Feind besiegt hat. Und das ist etwas, wo letzten Endes ich heute mit euch dahin möchte und das auch mein Ziel ist, euch zu ermutigen und euch Hoffnung zu geben und Zuversicht zu geben, denn letzten Endes haben wir ein Riesengeschenk von Gott bekommen. Wir haben das Wort von ihm bekommen, wir haben die Bibel bekommen und es gibt verschiedenste Ansätze, wie viele es denn sind. Ich habe es persönlich nicht nachgezählt, aber es gibt in der Bibel sehr viele Prophetien und es gibt sehr viele Prophetien, die bereits erfüllt sind. Und ich möchte mit euch eine Sache mal kurz anschauen. Und zwar steht das im Alten Testament in Sacharja 9, Vers 9. Frohlocke laut, Tochter Zion. Brich in Jubel aus, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und ein Retter ist er. Demütig und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen, dem Jungen einer Eselin. Das ist im Alten Testament geschrieben. Das ist prophetisch gewesen für das, was wir heute thematisch offiziell durchgehen, den Einzug nach Jerusalem. Das ist etwas, was den Menschen mitgegeben worden ist. Gott macht in der Bibel circa, wie gesagt, ich habe es nicht nachgezählt, aber circa 3300 Prophetien. Und von diesen 3300 Prophetien sind bislang, so heißt es, wenn man verschiedenste Webseiten und Bücher durchforscht, dass es so circa 2800 Prophetien bereits gibt, die eingetroffen sind. Und die restlichen 500, die betreffen unsere aktuelle Zeit, die Endzeit, in der wir leben dürfen. Da möchte ich jetzt keine Endzeitpredigt machen draus, keine Sorge, es wird jetzt nicht apokalyptisch. Ich möchte euch, wie gesagt, eher Mut machen. Und zahlreiche von diesen Prophetien betreffen Jesus Christus, den Messias. Und nehmen wir mal, ich möchte mit euch ein bisschen in die Statistik reingehen, statistisch gesehen. Nehmen wir mal 17 Prophezeiungen davon, die bereits in Erfüllung gegangen sind. Über Leben, Tod und Wiederauferstehung von Jesus. Sie sind mit absoluter Präzision wie angekündigt eingetreten. Da letzten Endes kann man drüber streiten, aber letzten Endes werden wir gewinnen, denn wir können es ja nachweisen, da steht es geschrieben, es ist passiert. Und wie hoch, schätzt ihr, ist die statistische Wahrscheinlichkeit, dass diese 17 Prophezeiungen durch Zufall und nicht durch Gottes konkreten Plan eingetreten sind? Rein mal nur so vom Bauchgefühl her. Es gibt verschiedenste mathematische Berechnungsgrundlagen, die werde ich euch jetzt nicht letzten Endes versuchen zu erläutern, weil ich verstehe sie auch nicht ganz genau. In Stochastik habe ich dann in der Vorlesung gesagt, ich habe Kaffeesehnsucht. Was glaubt ihr denn? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass nur 17, es sind schon über 2800 in Erfüllung gegangen, wir betrachten jetzt mal nur 17 davon. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr eintritt, ist 0. Konrad, wir reden nach dem Gottesdienst. Du hast, okay. Wenn wir mal einen Fischer uns anschauen auf dem Meer, die Wahrscheinlichkeit ist 1 zu 4,8 Billionen mal 1 Milliarde mal 1 Billion. So viele Nullen kriege ich gar nicht auf diese Folie drauf. So gering ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Eintritt Zufall ist. Das sagen sogar Wissenschaftler, die wiederum aber bewusst sagen, aber es gibt trotzdem keinen Gott. Ich kann es zwar nicht erklären, aber es gibt keinen Gott. rein statistisch hat eigentlich Jesus gewonnen. Aber gut, es gibt trotzdem keinen Gott. Also ein Hauch von Schizophrenie in der Wissenschaft. Ein Beispiel von Prophezeiungen, die eingetreten sind. Der Messias wurde in Bethlehem geboren und er kommt aus dem Stamm Juda. Das wurde in Micha 5,2 und in Genesis 49,10 im Alten Testament prophezeit. Und es wird unter anderem Matthäus 2, Vers 1 beschrieben, dass es eingetreten ist. Es gibt die Prophetie, dass der Messias würde ein Bote, Wegbereiter vorausgehen, Johannes der Täufer, angekündigt im Jesaja 40, Vers 3, auch im Alten Testament, im Neuen Testament eingetreten bei Matthäus 3, 1 bis 2, wo es beschrieben wird. Und eine dritte Prophetie, der Messias würde auf einem Eselfohlen in Jerusalem einreiten, den Text haben wir gerade gelesen, in Zacharia 9, Vers 9. Und es ist eingetreten, in Lukas 19, 35 bis 37 ist es beispielsweise beschrieben. Und diesen Text wollen wir uns jetzt mal ganz kurz anschauen, was denn da beschrieben worden ist. Als sie nicht mehr weit von Jerusalem entfernt waren, kurz bevor Bethphage und Bethanien am Ölberg, schickte Jesus zwei seiner Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung: Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Gleich beim Ortseingang werdet ihr einen Esel finden, der angebunden ist, ein junges Tier, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist. Bindet es los und bringt es her. Und sollte euch jemand fragen, warum ihr das tut, dann antwortet: Der Herr braucht das Tier. Er wird es nachher sofort wieder zurückbringen lassen. Die beiden machten sich auf den Weg und fanden tatsächlich draußen auf der Gasse einen jungen Esel an einem Tor angebunden. Als sie ihn losmachten, fragten einige, die dort standen: Was tut ihr da? Warum bindet ihr das Tier los? Sie antworteten so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte, und man ließ sie gewähren. Sie brachten den Esel zu Jesus, legten ihre Mäntel über das Tier und er setzte sich darauf. Viele breiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus, andere hieben auf den Feldern Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen: Gepriesen sei Gott, gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt. Gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt. Gepriesen sei Gott in der Höhe. So zog Jesus in Jerusalem ein, er ging in den Tempel und sah sich dort alles an. Dann kehrte er, da es inzwischen spät geworden war, mit den 12 nach Bethanien zurück. Soweit zu dem Text. Wenn wir uns das bildlich mal ganz kurz vorstellen, wie das aussah. Jesus reitet auf einem Esel nach Jerusalem ein. Jesus sagt seinen Jüngern, was sie machen sollen, mit dem Wissen, was passieren wird. Jesus kennt die Zukunft. Jesus weiß, was auf ihn zukommen wird. Und Jesus gibt den Jüngern Anweisungen. Und die Jünger machen das. Und nicht nur das. Jesus wusste ganz genau, was auf ihn zukommt. Denn wenn man sich den Eselsrücken anschaut, ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet, hat Jesus die ganze Zeit das Kreuz gesehen. Er hat die ganze Zeit gewusst, was auf ihn zukommen wird. Er saß auf diesem Esel und hat letzten Endes sich einfach auf den Weg gemacht, damit das passiert, was Gott letzten Endes machen möchte, uns zu erlösen, uns frei zu machen und wieder eine intime Beziehung mit ihm zu ermöglichen. Und ein Esel könnte man jetzt denken, Jesus ist so demütig. Ich möchte jetzt keine historische Berichterstattung geben, was letztens ein Esel bedeutet, aber so viel, der Esel war damals das Tier, mit dem tatsächlich Könige geritten sind, vor allem weiße Esel. Pferde waren damals Tiere, die für Kriegszüge benutzt worden sind. Das heißt, Jesus ist damals tatsächlich als König nach Jerusalem eingeritten, prophetisch, was das bedeutet für das Volk auch, damit das Volk das auch ein bisschen mehr versteht. Das Problem ist nur, das Volk hatte schon gedacht, okay, cool, jetzt ist alles vorbei. Jetzt ist der König da, jetzt wird ein bisschen durchgekehrt. Viele von den Prophetien sind aber noch nicht passiert gewesen, von daher kann das gar nicht der Fall gewesen sein, aber das Volk hatte das gedacht. Das heißt, Jesus wusste, was ihn erwartet. Jesus hat bewusst auch eben einen Esel sich holen lassen, um nach Jerusalem einreiten zu können. Und das ist etwas, was ich eben uns mitgeben möchte, dir und mir, dass Gott alles unter Kontrolle hat, auch den Coronavirus. Jesus wusste, was ihn erwartet. Jesus hatte dreimal direkt den Jüngern im Vorfeld erzählt, was passieren wird. Und das finde ich schon krass, wenn man sich überlegt, Jesus hat es ihnen mündlich gesagt: Passt mal auf, das und das wird passieren. Nicht einmal, nicht zweimal, sondern dreimal. Jesus hat in der Synagoge immer wieder das Wort verkündet. Das Wort war damals die Tora, das heißt das Alte Testament, das heißt letztendlich die fünf Bücher Mose, die sie hatten. Und da gab es auch schon einige Prophetien und Jesus hat es erzählt. Das Volk wusste rein theoretisch, was eigentlich kommen wird. Jetzt könnte man sich natürlich die Frage stellen, ja, warum haben sie es nicht verstanden? Das wurde ihnen doch gesagt. Und das ist eigentlich eine eigene Predigt wert. Ich gehe nur ganz kurz darauf ein, der Johannes wird es bestimmt eines Tages aufgreifen. Das Dilemma lag daran, dass durch den Sündenfall der Körper und der Verstand, die Seele, noch da sind, aber der Geist war weg. Und der Geist ist der Heilige Geist. Und der Heilige Geist hilft uns, Sachen zu verstehen. Wenn letztens aber damals das Volk den Heiligen Geist ja gar nicht hatte, kann das Volk das gar nicht verstanden haben. Und deswegen steht auch unter anderem in der Bibel, dass eben so ein Vorhang vor ihren Augen war. Sie konnten es gar nicht verstehen. Und gleichzeitig hat es aber Jesus versucht, ihnen näher zu bringen. Und wir haben aber den Heiligen Geist. Wir haben, wenn wir uns bewusst für Jesus entschieden haben, haben wir den Heiligen Geist und wir dürfen verstehen. Wir haben diesen Schleier eigentlich nicht mehr vor den Augen und trotzdem schließe ich mich völlig mit ein, habe ich gefühlt immer wieder die Augen verbunden und sehe leider nur das Dunkle und nicht das Helle. Gott hat uns informiert mit über 2500, 3000, 300, wie auch immer die Zahl aussehen mag, mit Prophetien, hat er uns informiert in seinem Buch an uns, in seinem Liebesbrief an uns. Und ich muss zugeben, dass ich jetzt erst auf der Bibelschule tatsächlich die Liebe zum Wort Gottes entdeckt habe. Für mich war es im Vorfeld immer, für mich war es in der Vergangenheit immer so, gut, Bibel lesen gehört zum guten Christsein dazu. Ist aber nicht spannend, macht keinen Spaß. Und ich habe tatsächlich jetzt feststellen dürfen, wenn man die Bibel wirklich liest und nicht nur einzelne Verse sich rauspickt, dass man einen richtig genialen Zusammenhang plötzlich entdecken darf, dass man entdecken darf, was Gott mir persönlich eigentlich sagen möchte und dass der Heilige Geist mir diese verschlungenen Wörter ab und an, die ich nicht verstehen mag, helfen möchte, sie zu verstehen. Und das geht nicht von jetzt auf gleich teilweise, sondern dann habe ich einen Bibeltext, wo ich dann 2, 3 Wochen, 4 Wochen, 5 Monate darüber nachdenke, Gott, ich verstehe es einfach nicht, was willst du mir damit sagen? Und ich glaube, das ist etwas, wo uns Gott einfach tatsächlich so ein Drehbuch für unser Leben mitgegeben hat, eine Anleitung mitgegeben hat, wie wir unser Leben leben können und wie wir auch Hoffnung haben dürfen, gerade in solchen heutigen Zeiten. Meine Kinder feiern es theoretisch. Hauster? Gerne, dankeschön. Meine Kinder feiern es gerade aktuell, 5 Wochen Osterferien zu haben. Ich jetzt als Kind auch, bin ich ehrlich. 5 Wochen Osterferien. Alle Arbeitnehmer fragen sich gerade, wie soll das funktionieren? Ich habe einen Job und ich habe keine Patentlösung, wie man das machen kann, da bin ich ehrlich. Gleichzeitig habe ich aber die Hoffnung, dass Gott uns, jedem einzelnen Arbeitnehmer, da wirklich hilft, tatsächlich in dieser Zeit. Oh, du bist ein Schatz, Dankeschön. Dankeschön. Genau, also von daher, wir haben widrige Situationen, in denen wir gerade stecken und ich persönlich bin ein absoluter Harmoniemensch. Ich liebe es, Menschen zu umarmen. Und ich verstehe dich, Cynthia, als wir heute Morgen, so ich dich gesehen habe, so, hallo. Jemina, genau. Und das ist auch etwas, wo ich auch gerade einen absoluten Trouble in mir habe. Wie kann ich jetzt die Hand geben? Welchen Gruß darf man denn jetzt noch geben? Nur 2 Meter Entfernung, hi? Oder tatsächlich, oh komm, wir sehen uns so jeden Tag. Ich denke, das ist einfach eine absolut herausfordernde Situation, vor der wir einfach uns letztens nicht verstecken können. Und gleichzeitig fand ich das auch so cool mit diesem Eindruck, der vorhin kam, der Teufel ist besiegt und daran halte ich persönlich fest. Corona hat aktuell die Auswirkung, dass wir alle Christen uns so ein bisschen verstecken müssen, weil wir offiziell keine Gottesdienste mehr feiern dürfen. Wenn man sich anschaut in Jesus Culture in Amerika, keine offiziellen Gottesdienste mehr und überall wird es abgesagt. Aber aus diesem Minus wird aktuell gefühlt ein immenser Plus gemacht. Denn was ist denn die Konsequenz? Es gibt plötzlich überall Livestream. Es gibt plötzlich ganz viele Kleingruppen, die aus dem Boden schießen, weil sich nämlich dann trotzdem Personen bis zu 10 Personen treffen, um gemeinsam einfach Gott zu ehren, Gott zu feiern und letzten Endes Gemeinschaft zu haben. Natürlich in einem gewissen Abstand, aber trotzdem. Und auch solche Aktionen, wie ich von anderen Gemeinden gehört habe, komm, dann machen wir es einfach draußen auf der Wiese. Da sind wir im freien Raum, kann nichts passieren. Und deswegen möchte ich euch tatsächlich da ermutigen, aus diesem Minus, der aktuell gefühlt auch durch alle Nachrichten geht, ein Plus zu machen. Zu sagen, okay, wir haben jetzt vielleicht nicht mehr den Gottesdienst sonntags hier in der alten Wache. Aber ich kann, wenn es mir gesundheitlich gut geht, Gott hat uns ja auch einen Verstand geschenkt, das ist das Schöne daran, wir dürfen ihn ja auch einschalten. Wenn ich krank bin, bin ich krank, dann bleibe ich bitte auch zu Hause. Wenn ich aber gesund bin und eventuell ein Nachbar ist krank und der muss ja noch nicht mal Corona haben, kann ja auch eine Grippe sein, kann ich fragen, hey, kann ich für dich einkaufen gehen? Hamster-Einkäufe lohnen sich übrigens nicht, Tierhandlungen sind schon leer gefickt. Also von daher bitte keine weiteren Hamster einkaufen. Geht ja auch gerade so eine tolle Karte durch WhatsApp und Co. Genau, jetzt habe ich einen Hamster gekauft, was mache ich mit dem? Oder so ein Kühlschrank, komplett voll mit Bier, Mehlwale. Oder ein Einkaufswagen, der komplett voll ist mit Toilettenpapier und dahinter einer, der hat nur eine Sache drin, ein Kasten Corona. Also es gibt schon so skurrile Sachen, die es gerade durch die sozialen Medien gehen. Und selbst wenn man sich Italien anschaut, in Italien, was machen die dort? Die haben aufgerufen über Facebook und Instagram, hey, wenn wir schon eingesperrt sind in unsere eigenen Wohnungen, lass uns auf den Balkon rausgehen und wir machen gemeinsam Musik. Das geht auch aktuell ziemlich viral. Also die Viralität kann man auch anders nutzen, aus dem Minus ein Plus machen. Die machen jetzt gerade ganz viel Musik auf ihren Balkonen und sagen, okay, wir können nicht zusammen sein, wir sind trotzdem zusammen, indem wir einfach italienische Lieder draußen trällern. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir, glaube ich, neue Möglichkeiten und neue Strategien auch entdecken dürfen. Wie können wir miteinander, ohne miteinander zu sein, trotzdem Zeit verbringen? Bisschen schizophren, aber ihr wisst, was ich meine. Auch in der Wirtschaftswelt gibt es aktuell neue Möglichkeiten, dass Workshops auch digital gemacht werden. Dass der Workshopleiter nicht mehr vor Ort ist, sondern die Leute einfach sich per Skype dazuschalten. Es gibt eine neue geführte Solidaritätswelle, die auch da durchgeht. Und das ist, glaube ich, etwas, wo einfach der Teufel nicht damit gerechnet hat, dass tatsächlich die Menschen clever sind und sich sagen, okay, ich lasse mich jetzt nicht einmotten, nein, ich suche andere Wege und Möglichkeiten, mir zu helfen. Und ich glaube, und das möchte ich euch einfach mitgeben, wir als Christen, die wissen, was passiert ist, nachdem Jesus nach Jerusalem eingezogen ist, wir wissen, dass wir uns auf Gott stützen dürfen. Wir wissen, dass wir trotzdem verantwortungsvoll damit umgehen müssen, und wir letztens den Obrigkeiten, wie es auch in seinem Wort heißt, einfach Folge zu leisten haben, weil Gott hat sie eingesetzt. Das heißt, wenn letzten Endes Regierungen und andere Behörden Sanktionen verrichten, dann ist es so. Dann überlege ich mir halt wiederum, wie gehe ich denn damit trotzdem konstruktiv um. Dank des Heiligen Geistes können wir, wie gesagt, die Prophetien Stück für Stück immer mehr verstehen und wirklich tatsächlich darauf vertrauen, dass auch in dieser Zeit ja auch Corona vorbeigehen wird. Und wir, und das ist mein Gebet, wirklich in kurzer Zeit das wieder haben werden. Ich bin jetzt kein Wissenschaftler, ich weiß nicht, wie lange das dauern wird, aber wir dürfen uns bereits heute, bereits jetzt in diesem Moment darauf verlassen. Gott hat es unter Kontrolle. Der Feind hat keine Macht. Er hat schon verloren, er hat es noch nicht so ganz verstanden. Und der Teufel ist ja auch nicht so wirklich kreativ. Er kann ja immer nur Gottes Kreativität nachahmen. Er kann keine eigenen Viren erschaffen. Nein, der Letzte ist, er nutzt das, was da ist und nutzt andere Wege, um es letztens zu vervielfältigen. Damit wir das Ganze schaffen, hat uns aber auch Gott tatsächlich gesagt, hey, es gibt etwas, was ich euch mitgegeben habe und darauf möchte ich, dass ihr euch auch beruft. Darauf möchte ich, dass ihr euch stützt. Denn es steht geschrieben in seinem Wort in Epheser 4, 20 bis 24, ihr aber habt bei Christus etwas gelernt. Oder habt ihr seine Botschaft etwa nicht gehört? Seid ihr etwa nicht in seiner Lehre unterrichtet worden, in der Wahrheit, wie sie in Jesus zu uns gekommen ist? Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Mensch abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Gott hat uns auf Basis seiner Bibel, auf Basis seines Wortes, das er uns mitgegeben hat, so viel mitgegeben, dass wir tatsächlich vertrauen dürfen, dass wir uns auf sein Wort stützen dürfen, dass wir auch Erfahrungen machen dürfen, dass wir rausgehen dürfen aus unserer Wohnung und anderen Menschen helfen können, wenn es ihnen nicht gut geht. Das alles können wir, weil Jesus nach Jerusalem für uns eingezogen ist, mit dem Wissen, er wird für uns leiden, er wird für uns Qualen erleiden, er wird für uns ans Kreuz gehen, damit unsere gesamte Schuld getilgt wird und damit wir eine intime, persönliche Beziehung zu Gott haben können. Und das ist das, was ich persönlich gefühlt täglich mir neu sagen muss, hey, Jesus hat es doch schon vollbracht. Hör auf, dich selbst zu verurteilen. Hör auf, dir Gedanken zu machen, was du jetzt wieder Falsches getan hast. gib es einfach bei Jesus am Kreuz ab. Und da habe ich so ein schönes Bild mal bekommen von einer Frau auf einer Konferenz, die hat gesagt, wir Christen, wir gehen oft zum Kreuz. Schauen uns an, fangen an zu heulen, pinnen unsere Probleme, unsere Sünden mit einem kleinen Marker ans Kreuz ran und dann gehen wir wieder. Ich möchte euch aber ermutigen, das zu tun, aber danach das zu tun, was eigentlich das Ziel von dem Kreuz ist, zwar hinter das Kreuz zu treten und nicht zurückzuschauen. Nicht zurückzuschauen, was alles schiefgelaufen ist, sondern Jesus hat uns den Weg frei gemacht. Das wäre so unglaublich traurig, wenn wir tatsächlich vor dem Kreuz stehen bleiben und nicht einen Schritt weitergehen und sagen, das Kreuz, es liegt hinter mir in dem Wissen, dass ich vorwärts gehen kann. Und das möchte ich mitgeben, dass wir tatsächlich in diesem Bewusstsein leben. Jesus trägt es für uns. Lass es bei Jesus auch sein. Jesus hat für uns den Weg frei gemacht. Jesus hat sich für uns auf den Weg nach Jerusalem gemacht und ist für uns ans Kreuz gegangen. Jesus hat für uns die Tür aufgemacht. Jesus hat für uns die Möglichkeit geschenkt, den Heiligen Geist zu bekommen, damit wir das Wort Gottes verstehen und damit wir in einer heutigen Zeit tatsächlich auch ja, hoffnungsvoll sein können, zuversichtlich sein können. Lasst uns wirklich in diesem Bewusstsein leben, dass Jesus da ist, dass Gott für uns den Teufel besiegt hat, dass die Corona, wie es vorhin auch in dem Gebet gebetet worden ist, die Krone, dass sie einzig und allein Gott gehört. Und wir sind durch unseren Glauben, sind wir Gottes Ebenbilder. Wir sind Gottes königliche Priester. Wir sind sein Ebenbild. Wir können letzten Endes uns darauf berufen. Und das ist etwas, was ich euch einfach zusprechen möchte. Auch jetzt in dieser herausfordernden Zeit, nutzt sie. Nutzt sie für euch, tatsächlich die Bibel wieder herzunehmen und täglich darin zu lesen und zu sagen, okay, Heiliger Geist, hilf mir. Hilf mir zu erkennen, was ich jetzt lesen soll. Hilf mir, das, was ich lese, auch zu verstehen. Und wir hatten vorhin, der Johannes und ich, auch darüber gesprochen. Und ich glaube, das ist tatsächlich gerade vor der Osterzeit ein Geschenk. Ein Geschenk, dass wir eigentlich Zeit geschenkt bekommen haben und diese Zeit sinnvoll nutzen können, indem wir uns tatsächlich mit Gottes Wort beschäftigen oder auch einfach vor Gott kommen und ihn ehren, ihn preisen und einfach auch in der Stille ihm begegnen. Und das ist etwas, was ich jetzt auch meinen Kindern versuche klarzumachen, dass es jetzt nicht 5 Wochen Internet bedeutet, sondern tatsächlich auch eine sinnvolle Zeit. Und gerade weil es vor Ostern ist, ist, glaube ich, tatsächlich eine Zeit, wo wir uns wirklich auch inhaltlich darüber freuen dürfen, was an Ostern für uns gemacht worden ist, für jeden Einzelnen von uns, für jeden Person von uns. Und das möchte ich euch, wie gesagt, zusprechen, dass Jesus für uns nach Jerusalem gegangen ist, damit wir Corona besiegen können, damit wir mit einem Lächeln durch die Welt laufen können und tatsächlich dadurch einen Unterschied machen können. Wir müssen nicht jedem die gute Botschaft, das heißt das Evangelium, an der Kasse von Rewe weitergeben, aber wir können einfach lächeln und aufgrund unseres Optimismus zeigen, wir haben Hoffnung, wir haben Zuversicht. Und dadurch kommen vielleicht Menschen dann zum Hinterfragen, und woher hast du diese Hoffnung, woher hast du diese Zuversicht? Und schon kann man über Gott sprechen. Total cooles Missionstool. Ich möchte gerne euch diesen Mut zusprechen und ich möchte gerne für euch beten. Und wenn ihr dazu in der Lage seid, würde ich mich freuen, wenn ihr kurz aufstehen könntet. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich danke dir dafür, dass du durch und durch gut bist. Ich danke dir dafür, dass du groß bist. Ich danke dir für deine unglaublich vielfältigen Wesenszüge, dass du gerecht bist, dass du voller Liebe bist und dass du voller Weisheit bist. Ich danke dir dafür, Vater, dass du uns den Heiligen Geist geschenkt hast, um gerade in dieser herausfordernden Zeit Hoffnung zu haben, Zuversicht zu haben. Und ich spreche jetzt im Namen Gottes euch diese Zuversicht und diese Hoffnung zu, dass ihr wirklich einen Unterschied in eurem Umfeld machen könnt, dass ihr für euch selber neue Perspektive bekommt und neue Hoffnung bekommt und diese Zeit, die wir jetzt vor uns liegen haben, als Chance sehen, für uns selbst in unsere persönlichen Beziehungen zu Gott noch intensiver und näher zu kommen, aber auch gleichzeitig andere Menschen anzustecken. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns gebrauchen möchtest als dein Werkzeug und ich danke dir dafür, dass du uns hilfst, einen Unterschied zu machen, einen Unterschied in der Gesellschaft, einen Unterschied in unserer Nachbarschaft, in unserem Wirkungskreis. Danke, Papa, dass du die Gemeinde hier in Northeim wirklich gebrauchen möchtest. Danke, Vater. Amen. Von daher hoffe ich, dass du dir diese Frage einfach stellst. Bist du bereit? Bereit, tatsächlich auf Basis der Prophetien und auf Basis dessen, was uns Gott gesagt hat, einfach das Leben zu genießen. Amen.